Herr Professor Gardamer, Sie sind so alt, wie das Jahrhundert ist. Sie sind in Ihrem rüstigen 88. Lebensjahr, wie das Jahrhundert auch. Sie sind im Frühjahr 1900 geboren. Das war, vermute ich mal, wenn ich den Geschichtsbüchern trauen darf, eine glückliche Zeit des Deutschen Reiches und auch des deutschen Mittelstandes.
Sicherlich war es das, aber Kinder sind immer glücklich, wenn die Ehe gut ist.
Ihr Vater, habe ich nachgelesen, war eigentlich überhaupt nicht philosophisch orientiert, sondern eher naturwissenschaftlich.
Ja, war Naturforscher, pharmazeutischer Chemiker. Und meine Mutter habe ich kaum gekannt, weil sie sehr jung nach einer Schwangerschaft gestorben ist.
Wie sind Sie zur Philosophie gekommen? Mit 18 Jahren macht man normalerweise Abitur, das machte man, glaube ich, damals schon.
Ja, wie ich zur Philosophie gekommen bin, also für mein eigenes Bewusstsein, eigentlich nur dadurch, dass die ersten Erfahrungen im Studium mich dahin zogen. Ich hatte ursprünglich durchaus nicht die Absicht, Philosoph zu werden. Und ich erinnere mich sogar aus meiner Kindheit, dass so, als ich etwa so 12, 13 Jahre alt war, im Geschichtsunterricht ein Lehrer mich zu einer Darstellung der griechischen Denker aufforderte, das sei was für mich. Und da war ich höchst erstaunt, wieso das gerade etwas für mich sein sollte.
Und war es etwas für Sie?
Nun, also das, was man so in der Schule verlangte, hatte ich wohl gut im Kopf, aber ich hätte auch über anderes gute Auskunft gegeben.
Sie sind in Breslau aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der Erste Weltkrieg wird genau in die Zeit hineingefallen sein bei Ihnen, in denen sich das Prägende für einen jungen Menschen abspielt.
Sicherlich.
Was hat er für Sie bedeutet?
Nun, eine Lehrzeit, denn zunächst, als der Krieg ausbrach, war ich gerade 14 Jahre und fand das alles sehr aufregend und schön und habe eigentlich nur durch den Ernst meines Vaters gelernt, wie unreif ich war.
Sie fanden es aufregend und schön und haben dann, als der Krieg zu Ende war, Abitur gemacht, wo Sie also wahrscheinlich auch nicht mehr zur Front mussten, wo praktisch das Kriegskapitel damit auch abgeschlossen war. Was hat das für Sie da intellektuell und geistig bedeutet?
Tja, das ist doch recht schwer zu sagen. Ich habe mich ganz neu orientieren müssen. Es fiel eben durchaus mit einer relativ späten Emanzipation zusammen. Mein Vater war bei aller Andersartigkeit als ich war, doch auch tolerant. Und auch meine Stiefmutter war sehr korrekt und tolerant, sodass man meinen Neigungen weiter nichts in den Weg legte, auch wenn man sie missbilligte. Aber meine Neigungen waren eben schon etwas ganz anderes, als was mein Vater erhofft hatte. Er hatte erhofft, ich würde ein Naturforscher werden, weil dies das einzig Anständige in den Wissenschaften sei. Und unglückseligerweise entschied ich mich sehr bald für die Schwätzprofessoren, wie er das nannte.
Und das hieß die Philosophen.
Das hieß überhaupt die Geisteswissenschaften.
Von denen hielt er nichts.
Das war typisch für die Generation.
Inwiefern?
Das war die Zeit des liberalen Fortschrittsglaubens und der immer steigenden technischen Verwendbarkeit der Naturforschung. Und nun ja, es war wohl auch eine gewisse Entdogmatisierung in anderer Hinsicht. Aber die Philosophen, die Philosophie, das ist doch ein, wie nannte man das damals, eine brotlose Kunst.
Sie sind dann mit einem großen Sprung geografisch von Breslau nach Marburg gegangen. Das hatte wahrscheinlich schon inhaltliche Gründe. Sie hatten sich schon orientiert. Was war ausschlaggebend?
Da war schon die Philosophie ausschlaggebend, denn meine ersten 3 Semester in Breslau hatte ich vor allem bei einem vorzüglichen Neukantianer, Richard Hönigswald, meine Studien begonnen. Und da kam natürlich die Marburger Schule des Neukantianismus recht oft vor, sodass ich ohnehin dahin gezogen war. Unglückseligerweise ging in demselben Augenblick auch mein Vater nach Marburg.
Und Sie waren also wieder mit der Situation konfrontiert, nach Hause zu kommen, um zu hören, dass Sie doch nur ein Schwätzprofessor werden
Ja,
würden.
nun vor allen Dingen wird die Emanzipation schwerer, wenn man im Elternhause lebt.
Sie haben augenscheinlich sehr früh promoviert und in einer Ihrer Selbstdarstellungen, die Sie geschrieben haben, findet man den kleinen Halbsatz viel zu jung mit 22. Wieso?
Nun, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Man kann da nur sagen, der Professor war also viel zu alt. Denn wenn er noch in der Reife seines strengen Urteils gewesen wäre, hätte er wohl gesagt, er kann ruhig noch ein bisschen mehr lernen, bevor er fertig wird. Aber ein alter, berühmter Mann wie Paul Nathorp, mein Lehrer, hat halt doch einen letzten talentierten Schüler noch promovieren wollen.
Sie haben in dieser Selbstdarstellung sozusagen bedeuten wollen, mit diesem Halbsatz viel zu jung, dass das noch nicht das war, was Sie dann hinterher bewegen sollte. Vielleicht schildern Sie unseren Hörern, was dann die Einschnitte gab, die wirklich Sie zum Denken gebracht haben.
Je nun, ich würde sagen, das Denken fängt immer schon ein bisschen früher an als das akademische Lernen. Ja. Und so würde ich auch sagen, dass meine ersten Semester, die ich bis zur Promotion, die ich dort in der Philosophie durchlebte, nicht nur auf die Philosophie beschränkt waren. Ich habe mich damals schon sehr mit moderner Dichtung beschäftigt. In Marburg gab es einen sehr fortschrittlichen Kreis um den Kunsthistoriker Richard Hamann, mit dem ich sehr eng verbunden war. Und es gab in dieser Zeit auch andere sehr wesentliche Dinge, zum Beispiel der Einfluss des George-Kreises, der damals in Marburg auch Fuß fasste und eine Reihe von interessanten und teils herausfordernden, teils auch anziehenden Persönlichkeiten in meinen Bekanntenkreis brachte.
Wie hat man sich das vorzustellen? Gab es da so wie heute Einladungen, dass man zum Essen sich zusammen traf? Oder hat sich das doch im akademischen Raum abgespielt, diese Kontakte?
Also Einladungen zum Essen gab es in diesen Hungerzeiten nicht. Aber es gab natürlich ein schon sehr freies Leben an der Universität. Das heißt, es waren nicht immer die Professoren dabei, wenn wir in unseren Seminarräumen oder wo immer es war, zu Gruppen zusammenkamen und uns den Kopf über die Wiederherstellung der Welt zerbrachen.
Wiederherstellung der Welt. Der Erste Weltkrieg hat bei Ihnen auch, wie in dieser ganzen Generation, den Eindruck einer Endzeit hinterlassen. Kann man das so sagen?
Ja, mindestens war doch der Fortschrittsglaube zutiefst erschüttert.
Wodurch?
Nun, dadurch, dass der Krieg seine letzte Ehre verloren hatte, indem er ein Kampf der Schwerindustrien wurde. Auch dadurch, dass der Nationalismus in den Völkern und damit auch auf der Siegerseite völlig über alle Grenzen ging, sodass selbst die berühmten Interventionen von Wilson damals an dem französischen Widerstand total ohnmächtig zusammenbrachen. Nun, es gab Gründe genug. Dazu das chaotische Wesen in Deutschland. Es war ja doch noch keine geordnete Regierungsautorität da. Es gab Arbeiteraufstände, es gab kommunistische Aufstände, es gab nationalistische Übergriffe, es gab Fememorde. Nun, es gab schon Gründe genug, dass man die Welt ziemlich zerrüttet fand.
In solchen Zeiten könnte man sich vorstellen, sind bestimmte Ereignisse oder vielleicht Bücher für jemanden, der in dieser Orientierungslosigkeit Halt finden will, maßgeblich. Was waren das damals für Sie? Vielleicht sind es ja Bücher, die man heute gar nicht mehr kennt.
Richtig. Das ist das Normale. Das erste Buch, das mich zutiefst erschüttert hat, war von Theodor Lessing. Er ist bekannt als auch ein Opfer der Fememorde nach 1933, aber das ist Zufall, dass es dann erst war, denn er war immer schon ein sehr provozierender Kopf und hatte ein sehr hübsches kleines Buch geschrieben, gar kein bedeutendes Buch, mit dem Titel Europa und Asien. Und in diesem Buche kritisierte er sozusagen das europäische Leistungsethos zugunsten einer Seinsweisheit des Ostens. Das ist ja alles heute so modern, ja, dass ich dazu gar nichts weiter sagen muss. Ich fand das dann auf einem sehr viel höheren Niveau, etwa in Stefan George, der nichts mit dem Osten zu tun hatte, wohl aber mit Weisheit.
Ein ausschlaggebendes Buch, also eine Berührung mit einem ganz anderen, nicht mehr europäischen Denken, was man heute zen-buddhistisch vielleicht assoziieren könnte und vielleicht auch damals war. Was hat das für Sie dann in der Orientierung im Studium wiederum bedeutet? Denn asiatische Wissenschaften konnten Sie ja wahrscheinlich damals nicht belegen.
Nein, nein, ich war auch gar nicht so begabt für diese Sprachen. Ich habe wohl mal Sanskrit gelernt, aber weit bin ich damit nicht gekommen. Ja, Sie müssen sich das ein bisschen mehr so vorstellen, dass ein Sohn aus einem naturwissenschaftlichen Hause, in dem eine durchschnittliche bürgerliche Bildungswelt war, eigentlich unorientiert in seine eigene Interessenwelt eindrang. Ich hatte Freunde, die in den Augen meines Vaters alle höchst verdächtig waren. Es waren zwar heute recht bekannt gewordene Namen drunter, wie zum Beispiel Ernst Robert Curtius oder Nicolai Hartmann oder Siegfried Kähler oder so, aber ich erinnere mich, dass als ich 21 Jahre alt wurde, sagte mein Vater, du darfst dir mal deine Freunde einladen, und hatte auch sehr hübsch Wein gestiftet. Das war das Einzige, was es in seinem Hause reichlich gab, auch nach dem Kriege noch schon. Und nachher sagt er mir, weißt du, deine Freunde gefallen mir alle nicht.
Eine wichtige Begegnung, von der Sie viel geschrieben haben, ist die mit Martin Heidegger, der, ich weiß nicht genau, damals noch Assistent war in Freiburg. Wie haben Sie ihn zum ersten Mal gesehen und was hat er eigentlich für Sie bedeutet?
Ich bin zu ihm nach meinem Doktorat gegangen. Wurde allerdings unterbrochen durch eine schwere Erkrankung an Polio, an Kinderlähmung, die ich erst langsam in den Laufe der nächsten Jahre ganz überwand, bis sie mich jetzt seit meinem 80. Lebensjahr wieder daran erinnert. Ich bin sehr schwer zu Fuß von den Schäden, die ich damals empfangen hatte, die ich aber mein ganzes Leben über sonst kompensieren konnte. Tja, was war der Grund, dass ich da hinging? Ich hatte ein Manuskript bekommen, das mir Nardrop zu lesen gegeben hatte, von Martin Heidegger. Und das war ein so ungewöhnliches Elaborat. Es war eine Einleitung zu Aristoteles und da war von Luther die Rede und von dem heiligen Paulus und so. Ich war also vollkommen desorientiert, denn in Marburg war man unhistorisch. Da war die große Schule des neukantianischen Wissenschaftsdenkens, aber nicht die eigentlichen historischen Wissenschaften. Ich ging also nach Freiburg und war sehr gespannt. Heidegger hatte mir einen sehr freundlichen Brief geschrieben, als ich ihm mitteilen musste, dass ich wegen Kinderlähmung nicht kommen konnte.
Aber er kannte sie noch nicht.
Nein, er kannte mich noch nicht. Und war aber durch meinen Lehrer Nardorf für mich eingenommen. Und ich kam also dahin, da erinnere mich noch, wie ich in die Universität kam und zu seiner Sprechstunde in den Gang einbog. Da sah ich in der Ferne, ausgerechnet an seiner Tür, wie da jemand herausgelassen wurde von einem sehr kleinen Mann. Und ich dachte, ach, wie grässlich, da ist noch einer drin. Denn ich hatte mir Heidegger unwillkürlich groß vorgestellt. Er war aber selbst. Ich habe eine Weile gehorcht und als sich nichts ereignete, habe ich geklopft und er war allein und er war es.
Er war damals Assistent noch bei Husserl, und Sie in Marburg, Freiburg, das sind keine großen Entfernungen. Haben Sie sich dann sozusagen nach Freiburg orientiert und was waren die inhaltlichen Gründe dafür?
Ich hatte damals vor, nach meiner unreifen Plato-Arbeit Aristoteles zu studieren. Das hatte mir Nicolai Hartmann vor allen Dingen nahegebracht. Aber ich wusste ja, dass der eigentliche große neue Kenner des Aristoteles Heidegger war. Und deswegen ging ich nach Freiburg und als ich von Husserl dort empfangen wurde, Husserl war der Leiter der philologischen Schule von Freiburg und der Chef sozusagen von Heidegger, der empfing mich sozusagen stolz, dass ich bei seinem Schüler Heidegger Aristoteles studieren wollte.
Darf ich in dem Zusammenhang was ganz Privates fragen? Wovon haben Sie denn damals gelebt eigentlich? Sie haben mit 22 promoviert. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man dann versucht, sich irgendeinen Broterwerb zu sichern. Aber Sie konnten aufgrund welcher Ressourcen denn eigentlich Ihren Studien nachgehen?
Ich glaube, Sie machen sich im Augenblick nicht klar, was das Jahr 1922 bedeutet. Es ist das Jahr der Ermordung Rathenaus und des atemberaubenden Laufs der Inflation. Im Jahre 1923 bin ich also mit einem Wechsel meines Vaters nach Freiburg gegangen. Dieser Wechsel kam aber immer 5 Tage zu spät an, und die war immer schon auf die Hälfte entwertet, als er eintraf. Also wir lebten damals so, dass man mit dem Geld, das man bekam, in dem Moment, in dem es eintraf, kaufte man ein und lebte einen Monat von dem, was man da eingekauft hat.
Ja, und wie zahlte man Miete?
Das gehörte mit dazu, von dem Wechsel natürlich.
Ah ja, die erhöhten sich auch praktisch von Monat zu Monat.
Nein, das eben auch nicht. Die waren genauso dumm wie wir.
Und so ging es auch allen an der Universität Beschäftigten.
Natürlich. Die Gehälter kamen doch nie mit. Es war hier nur die besondere Schwierigkeit, dass zwischen Marburg und Freiburg damals wegen des Ruhrkrieges die Franzosen die Hauptstrecke unterbrochen hatten bei Offenburg, sodass man auf einem großen Umweg über eine Schwarzwaldbahn nach Freiburg musste und von Freiburg kam.
Da kann ich mir vorstellen, dass angesichts so drückender äußerer und gesellschaftlicher Verhältnisse das Studium eines Aristoteles, also eines klassischen oder des klassischen Philosophen überhaupt, auch etwas bedeutete. Das hört sich für jeden, der das jetzt sich vor Augen führt, wie Rückzug an.
Tja, nun, ich meine, es war eine so atemberaubende Situation, dieses Wegspringen der Währung. Zum Schluss kostet, glaube ich, ein Laibbrot 1 Billion Mark. Ich habe diese allerletzten Wochen auf Einladung von Heidegger in seiner Hütte verlebt. Ja, das war, er hatte mich eben im Laufe des Sommers kennengelernt und wohl eine gewisse Hoffnung auf mich gesetzt, die ich dann erst mal lange Zeit enttäuscht habe, aber schließlich doch wohl erfüllte.
Wie ging Ihr eigenes akademisches und intellektuelles Leben dann weiter? Was hat Heidegger bei Ihnen auch in der Perspektive des Denkens geändert, gesetzt?
Ich habe, als ich ihm begegnete, sofort gespürt, das ist das, was ich vermisst hatte und was ich nun fand, nämlich philosophisches Denken, das sich trotzdem dem geschichtlichen Wandel öffnet und insbesondere auch die Begriffe, mit denen man im Denken umgeht, mit ihrem ganzen geschichtlichen Hintergrund zu durchdringen und sich anzueignen versucht. Ich war so einfach bestätigt auf eine für mich selber verblüffende Weise. Ich habe nach 3 Monaten Freiburg, ja, nach 3 Monaten Freiburg an einer ersten Veröffentlichung in einer Festschrift für Paul Nathorp, 70. Geburtstag, einen Aufsatz geschrieben, der ist später von ganz besonders weisen Kennern als eine Vorwegnahme heideggerscher Gedanken interpretiert worden, weil ich, unreif wie ich war, früher etwas veröffentlicht hatte als Heidegger.
Heidegger hatte noch nichts veröffentlicht, sondern hat damals Vorlesungen gehalten, die man jetzt in der Gesamtausgabe wieder nachlesen kann. Wie war der Eindruck auch des Menschen Heidegger, der ja, wie wir alle aus einigen Fernseh- und Rundfunkaufnahmen noch wissen, doch sehr prägsam war?
Ja, also der Eindruck war, der Mensch war überwältigend durch seine linkische Unbescheidenheit. Ungeheuer bescheiden. Ich hatte mir bisher und einem Professor doch immer ein ziemlich selbstbewusstes Wesen vorgestellt. Nun, selbstbewusst war Heidegger auch, aber sozusagen auf eine verbissene, revolutionäre Art. Er war nicht, damals überhaupt nicht eitel. Also diese typische Eitelkeit, die mit unserem Beruf fast unvermeidlich ist, denn wir haben doch ständig mit irgendeinem Wachs in unserer Hand zu tun. Es ist ja schon beim Schullehrer bekannt, wie sehr er ohne Widerstand ist. Wie viel mehr noch der Universitätslehrer. So ist das also kein Wunder, dass das besonders auffiel, dass dieser finster entschlossene Mensch so gar nicht auf sich selbst reflektierte. Er wirkte sehr entschlossen. Ich hatte merkwürdigerweise, muss ich sagen, den Eindruck eines technischen Menschen, eines Ingenieurs oder so etwas.
Da hätten Sie ja dann möglicherweise Mutatis Mutandis Ihren Vater wiederentdeckt, der ja auch eine naturwissenschaftliche Art hatte. Es gibt diese naturwissenschaftlich-technische, ingenieursmäßige Seite bei Heidegger. Das ist sehr interessant. Vielleicht erläutern Sie das noch ein bisschen, weil er ja bis auf wenige Schriften zur Technik fast nichts gesagt hat.
Ja, nein, ich habe auch, als ich das zu Freunden äußerte, die ihn schon länger kannten, waren die erstaunt über diese meine Reaktion. Die hielten ihn mehr für einen katholischen Seminaristen. Er wirkte noch recht unreif. Noch recht jugendlich. Er war schon ein Vater, er hatte schon Kinder und er war sehr warm und freundlich zu jedem. Er konnte aber auch sehr schroff auf dem Katheder, war sehr verwandelt.
Was war das ingenieursmäßig Technische, das Technikerhafte an ihm?
Ich glaube nur die Entschlossenheit. So viel innere Energie hatte ich wohl noch bei keinem meiner Lehrer gefunden. Eine noch verschlossene Energie. Ich glaube, dass die Bezeichnung technisch mehr ein Dokument meiner eigenen Unreife ist, als dass man das jetzt verifizieren könnte. Aber die Reaktion war eben, dass ich solcher Energie noch nicht begegnet war.
Sie haben dann bei ihm habilitiert, ein ganz normaler akademischer Vorgang oder mehr?
Nun, das war eine lange Vorbereitungszeit. Durchlief ich erst ein paar Jahre, in denen Heidegger sich von mir sehr enttäuscht zeigte.
Warum?
Nun, weil ich noch sehr unreif war. Und meinerseits glaubte, mein Talent reichte wohl überhaupt nicht zur akademischen Laufbahn aus und ich studierte neu klassische Philologie. Und meine akademische Laufbahn begann eigentlich mit dem Abschluss meines Staatsexamens in klassischer Philologie, als Heidegger mit meinem philologischen Lehrer Paul Friedländer zusammen nach Hause ging und Paul Friedländer zu Heidegger sagte, ach, den jungen Gadamer, den möchte ich mal habilitieren. Am nächsten Tage hatte ich von Heidegger einen Brief, lieber Herr Gadamer, ich glaube, Sie sollten sich jetzt etwas beeilen, denn ich werde wohl bald nach Freiburg als Nachfolger von Husserl kommen und würde Sie gern vorher noch habilitiert haben.
Also wenn der Friedländer das nicht gesagt hätte, dann wäre es möglicherweise dazu gar nicht gekommen und Sie wären heute ein emeritierter Philosophielehrer.
Philosophielehrer gab es gar nicht bei uns. Ich wäre ein emeritierter klassischer Philologe.
Genau.
Ja, das ist
Griechisch oder Lateinlehrer.
Das ist möglich, obwohl das Wahrscheinlichere natürlich ist, denn das habe ich nun dann auch wieder gesehen an Heidegger. Er bestellte mich dann eines Tages zu einem Bericht über meine Arbeit und ich erzählte da also, er war leidend, er hatte einen Runkel am Hals und lag auf dem Sofa und ich erzählte ihm da so eine halbe Stunde was und hörte ihn hin und wieder grunzen und so und plötzlich merkte ich, der hörte überhaupt nicht mehr zu. Das war reine Formalität. Er war schon vorher entschlossen. Er hatte gemerkt, jetzt bin ich reif.
Kann man eigentlich sagen, dass Sie mit ihm befreundet waren, so wie man mit einem Menschen befreundet ist?
In der Zeit überhaupt noch nicht, sondern da war ich noch durch einen Abstand der Verehrung und der Bewunderung von ihm getrennt. Und dann kam seine Sache mit 33. Und da habe ich nun, damals war er ja schon nach Freiburg zurückgekehrt, 5 Jahre lang ihn überhaupt vermieden, weil ich mir das nicht erklären konnte, was mit ihm war.
Sie haben, 27 ist seine Zeit, glaube ich, erschienen, ja. Oder 28, ja. Ein Buch, was damals bestimmt Furore gemacht hat. Sie haben 28 sich habilitiert, nur damit wir die Zeiten nicht durcheinander kriegen. In den 5 Jahren, 28 bis 33,
war ich schon alleine.
Da waren Sie alleine?
Ja, da war ich ja schon in Freiburg.
Ja.
Und ich war natürlich ein bettelarmer Privatdozent, ich war verheiratet und man lebte von einem Minimum der Existenz. Und in dieser Zeit war selbst eine Reise nach Freiburg nicht drin.
Sie waren weiterhin in Marburg?
Ja. Und habe mich dort habilitiert. Ich habe dort doziert. Und hin und wieder kam mal irgendeine Sendung von Heidegger. Normale mit freundlichem Gruß oder irgend so etwas. Bis dann seine Rektoratsrede kam. Und da stand zu meinem Schrecken drin, mit deutschem Gruß.
Ja.
Da war ich also völlig desorientiert.
Gab es dafür keine Vorzeichen?
Naja, ich kannte ihn nicht in der Zeit. Hm. Ich war nicht in Freiburg. Hm. Ich hörte später, dass es schon Vorzeichen gab. Hm. Dass er also mit großer Bewunderung von dem Gesicht von Hitler sprach. Hm. Und wahrscheinlich hat er die ähnliche finstere Entschlossenheit, die er in der Tat auch in Hitlers Gesicht war, als ihm verwandelt worden. Wenngleich sie sonst natürlich grundverschieden waren.
Und das führte dann dazu, dass Sie den Kontakt völlig abbrachen?
Dass ich ihn nicht pflegte. Man brauchte dazu nichts zu tun. Denn von Niemals ist das nie gekommen.
Sie haben dann aber in der Zeit des Nationalsozialismus weitergearbeitet.
Ja.
Und weiterarbeiten können auch. Wie haben Sie das angestellt?
Nun, also wir haben mit einem Minimum gelebt. Ich war sehr schwierig dran. Ich hatte jüdische Freunde, viele jüdische Freunde und habe mich auch in Marburg nicht gescheut, nach 33 meinen Verkehr mit all diesen Menschen fortzusetzen. Das war nicht gefährlich, keineswegs. Aber es hat natürlich bei diesen revolutionären Gruppen, die sich in so einem Falle immer bilden, also das berühmte marxische Lumpenproletariat, das oben aufschwimmt, die haben das natürlich gegen mich ausgenutzt, sodass die Fakultät nicht in der Lage war, mir den Professortitel zu verleihen. Da wurde immer von der Partei Einspruch erhoben. Und das ist bis zum Jahr 1937 so gegangen.
Da haben Sie in der Zeit gelebt von den Einkünften, die ein Privatdozent hat, sprich von
Hörgeldern? Ich hatte einen Lehrauftrag.
Ah ja.
Nein, der Lehrauftrag war schon, bevor die Nazis Wirkung kamen, beantragt. Hm. Und kam dann im Jahr 1933 zur Ausführung.
Die, die Professur haben Sie 37 bekommen und dann sind Sie ja nach Leipzig gegangen.
Ja, das hieß nur den Titel. Den Professortitel. Da lebte ich weiter von meinen, damals waren es inzwischen schon 320 Mark im Monat.
Ja. Was etwa das Vierfache des heutigen, man könnte sagen, also 1200, 1300 Mark.
Ja, so etwa.
Was nicht sehr viel.
Nein, nicht sehr viel, aber ich hatte das Glück, in einer Wohnung zu wohnen, in der die Monatsmiete 42 Mark kostete. Die hatte ich von Nikolai Hartmann geerbt, der da drin gewohnt hatte. Ein Bauernhäuschen. Ein Stockwerk ohne Bad, aber sonst allem, was man so nennt, Komfort.
38 sind Sie dann nach Leipzig berufen worden, auf Ihren ersten Lehrstuhl. Ein Lehrstuhl, glaube ich, der später dann mal, sehr viel später, Ernst Bloch auch innehatte.
Ja, also nicht sehr viel später als mein Nachfolger.
Ja, genau, ja. 1947. Ja. Wie war die Zeit im Nationalsozialismus für einen Philosophen, der Sie jetzt nun waren? Was bedeutete das ganz konkret?
Nun, der Wechsel von Marburg nach Leipzig, zunächst die Zeit in Marburg, hatte für einen Privatdozenten doch auch eine gewisse positive Seite. Er spürte die Sympathie der Gegner des Regimes. Also man war nicht als ein sitzengebliebener Privatdozent, wie das früher hieß, sozusagen halb übersehen und schlecht angesehen. Ich war mit Rudolf Bultmann befreundet, ich war mit allen möglichen Leuten, die in Marburg damals Professoren waren, in einem fast, also wirklich kameradschaftlichen Umgang. Auch mit dem Gymnasialdirektor, der kein Nazi war, und solche Leuten. Das war also zwar sehr hart vom Standpunkt des Lebenskomforts aus, aber moralisch eigentlich nicht so drückend, abgesehen von der Frage, werde ich mich überhaupt halten können. Denn das war, solange der Professortitel nicht bewilligt wurde, natürlich überhaupt keine Aussicht.
Und für Sie und Ihren Kreis gab es im Unterschied zu dem um Heidegger nicht eine Sekunde lang die Überlegung, diese mächtige Bewegung des Nationalsozialismus auch nur in einem Gran positiv zu sehen?
Also ich muss mich genau ausdrücken. Wir wollen über die Zeit nach dem 30. Juni 1934 reden.
Gut. Ja. Das ist ein anderes Datum.
Das ist das Schicksalsdatum Deutschlands.
Der 30. Juni 34.
34, das heißt der Verrat Hitlers an seiner SA und das Bündnis mit der Reichswehr. Ja. Von dem Augenblick an ist es reine Heuchelei, wenn man einen Deutschen fragt, warum habt ihr nichts gemacht?
Nun war ja die Rektoratsrede von Heidegger früher, die war ja nicht 34, sondern 33. Und von daher konnten doch vielleicht einige, die nicht genau sahen, was geschah, auch ein gewisses Verständnis haben. Aber Sie gehörten nicht dazu.
Nein, ich meine, Sie haben völlig recht mit der Frage. Sehr viele jüngere Professoren zum Beispiel haben sich durch das Vorbild eines so berühmten Mannes, wie der Heidegger schon war, legitimiert gefühlt in die nationale Bewegung, in den nationalen Aufbruch oder wie das damals hieß, echte Hoffnungen zu setzen und auch der Partei beizutreten. Das war aber im Kreise der Marburger Heidegger-Schüler überhaupt nichts. Bei uns war einerseits die Theologie wichtig und die bekennende Kirche hatte ja ihren Generalstab in Marburg. Aber es war auch dieses Weiterleben mit jüdischen Freunden in diesen Jahren, die selber viel optimistischer waren als wir und immer überzeugt waren, das geht ganz schnell vorbei. Das war ganz generelle Haltung der intellektuellen Juden in Deutschland. Deswegen sind sie auch nicht weggegangen. Meine jüdischen Freunde sind zum allergrößten Teile erst nach der Kristallnacht, im Dezember 1938, weggegangen ins Ausland.
Da waren Sie schon in Leipzig. Wir waren vorhin schon und haben es kurz gestreift. Die erste Station. Und ich gehe davon aus, dass Sie diese Zeit der halben inneren Emigration, wenn man das mal so sagen darf, gut genutzt haben, indem Sie im Grunde genommen Ihren Studien auf eine intensive Weise nachgehen konnten.
Ich muss doch mehr sagen. Also bis 1938 habe ich mich so verhalten. Aber als ich in Leipzig Professor wurde und in eine Universität kam, in der ich mich mit der großen Mehrzahl meiner Kollegen auch politisch einig wusste, habe ich doch auch mit einem großen Einsatz als Lehrer gewirkt. Ich habe eigentlich in der Zeit nichts geschrieben, schon auch, weil es viel zu gefährlich war. Man wurde angegriffen, so wie man sich mausig machte, wenn man dann nicht die richtigen Verbeugungen macht. Und ich habe nie etwas gedruckt, was solche Verbeugungen enthielt. Selbst nicht diese Schutzverbeugungen, die üblich waren und die man lesen lernte. So wie ich heute etwa lerne, russische Bücher zu lesen, wenn also ein Kollege schickt mir dann gelegentlich, also der Russisch kann, ich kann es nicht, der schickt mir dann gelegentlich, wenn da mitgeteilt wird, ein neues Buch von Gadamer ist erschienen, dieser typische Produkt des Spätkapitalismus ist an sich ein sehr gelehrtes Buch und so weiter und so weiter. Dann wird mir also von meinen Kennern gesagt, das hat jemand versucht, sie bekannt zu machen. Das heißt, da werden die deutschen Verbeugungen am Anfang und am Schluss gemacht und in der Hauptsache wird wirklich mitgeteilt, was drin steht.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie in diesen Zeiten, also noch vor dem Ende des Krieges, mal in Polizeihaft gewesen sind, aber das hat mehr zufällige Gründe gehabt.
Nein, das stimmt nicht ganz so. Sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ich in dieser Zeit mich natürlich sehr oft bedroht fühlte. Das ist ja klar, vor allem aber auch, weil ich im Hause Görler viel verkehrt hatte.
Wer ist Görler? Das müssen Sie, glaube ich, erklären.
Ach ja, und Görler ist das Haupt der Verschwörung, von der man heute nur den Namen Stauffenberg kennt.
Genau. Ja. Und da haben Sie verkehrt und das war für Sie gefährlich?
Selbstverständlich, ich habe da Vorträge gehalten und gelegentlich hat auch Görler, der überhaupt sehr unvorsichtig war, so ganz deutlich davon geredet, ja, solche Leute braucht man später mal. Und als das Görler-Attentat scheiterte, Als der Stauffenberg-Attentat scheiterte, muss ich gestehen, dass ich große Angst hatte. Ja.
Und Sie waren im Polizeigewahrsam, aber nicht in diesem Zusammenhang?
Nein, ich war in der Zeit überhaupt nicht. Sondern das war ein Übergriff meiner kommunistischen Freunde, als ich bereits Rektor von Leipzig gewesen war.
Aha, das war also nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Schildern Sie diese Zeit vielleicht auch noch kurz, dann können wir das Biografische nämlich langsam verlassen, weil wir zu Ihrem Hauptwerk kommen können, das ja eigentlich Sie zu einem sehr späten Zeitpunkt geschrieben haben. Da waren Sie schon 60.
Als es fertig war.
Als es fertig war. Also mit 50 haben Sie es begonnen. Sie haben gesagt, 10 Jahre haben Sie dran geschrieben. Und die ersten Vorbereitungen liegen dann nicht mehr in Leipzig, weil Sie dann schon über Frankfurt nach Heidelberg gegangen sind. Aber bleiben wir noch kurz bei der Leipziger Zeit.
Nun ja, also als der Krieg zu Ende ging und wir ja zum Glück durch die Amerikaner befreit wurden, was sehr viel angenehmer war, als durch eine dann plötzlich entartende und alle Kontrolle verlierende Soldateska. Die Amerikaner haben sich tadellos benommen. Dann kam die Ablösung durch die Russen. Und ich konnte mich einfach durch diese Situation, ich war nicht in irgendeiner Organisation der Partei gewesen und so, ich war also einer der, wie nennt man das, der Unbefleckten. Und es half mir gar nichts, ich musste in die Hochschulpolitik. Ich wurde gleich nach der Besetzung durch die Amerikaner von einigen Kollegen besucht, die mich baten, die Dinge in die Hand zu nehmen und so. Habe erst einen anderen als Rektor vorgeschlagen, aber schließlich musste ich selber.
Und in dem Zusammenhang haben Sie Auseinandersetzungen gehabt oder eigentlich nicht nennenswerter Art?
Nun, selbstverständlich. Ein Rektor mit einer Besatzungsmacht. Ein Rektor, dessen Besatzungsmacht teils in Dresden und teils in Berlin sitzt und der am Orte eine ziemlich mediokre kommunistische Parteiorganisation hatte. Ich kann nicht sagen, dass ich da müßig war. Dass mein Tag begann um 9 Uhr morgens mit dem Öffnen der Post im Rektorat, weil ich inzwischen raus hatte, dass meine Post sonst nicht unversehrt, nicht unzensiert in meine Hände kam.
Aus dieser Zeit kenne ich ein sehr schönes kleines Büchlein über Goethe von Ihnen. Wie haben Sie das nebenbei schreiben können?
Nein, das habe ich nicht nebenbei geschrieben, sondern das hatte ich während des Krieges. War es ein Vortrag? Die Goethe-Gesellschaft, eine Vortragsreihe. Und da habe ich über Goethe und die Philosophie einen Vortrag gehalten. Und nach dem Kriege wurde das sofort gedruckt.
Nach dem Kriege konnten Sie ja dann auch Ihre erzwungene oder selbstgewählte Enthaltsamkeit der Veröffentlichung und des eigenen Schreibens aufgeben. Wie haben Sie sich das selber dann vorgenommen?
Ja, nun zunächst müssen Sie sich das nicht so rosig vorstellen, wenn man ein zertrümmertes Land als Professor sozusagen wieder mitversorgen soll. Als ich in Leipzig habe ich neben dem Rektoratsarbeit, die mich wirklich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends im Rektorat festhielt, bis auf die paar Stunden, die ich Vorlesungen hielt, zum Glück hatte ich schon genug gelernt, um das ohne sehr große Vorbereitung einigermaßen hinzubekommen. Danach ging ich nach Frankfurt, ja, da kam ich auch in Trümmer. Ich habe Studentenbücher gemacht. Ich habe eine Ausgabe von Aristoteles Metaphysik gemacht mit deutschem und griechischem Text. Ich habe eine kleine Geschichte der Philosophie von Diltei neu bearbeitet. Und solche dringenden Arbeiten, die man machen musste, damit man überhaupt Unterricht treiben konnte.
Weil es überhaupt keine Materialien gab für die Studenten.
Natürlich. Und die Seminarbibliotheken waren ausgelagert und verwüstet. Und da musste man doch langsam erst wieder aufbauen. Also die Zeit in Frankfurt konnte ich noch gar nicht an etwas wirklich in größerem Zusammenhang fortzuführendes Denken. Und von Frankfurt bin ich dann im Jahre 49-50 nach Leipzig, nach Heidelberg gekommen, als Nachfolger von Jaspers, habe aber noch 2,5 Jahre lang in Frankfurt mich selbst vertreten. So, also zwei Professuren inne gehabt. Da war auch nicht gerade viel zu arbeiten.
Weil noch keine Nachfolger gefunden waren?
Ja, weil natürlich, es war alles sehr schwer. Und auch weil ich sehr plötzlich in die Situation von Leipzig gekommen, von Heidelberg gekommen war. Jaspers war sehr plötzlich und sozusagen heimlich weggegangen, um sich den ganzen Widerständen wohl zu entziehen, die man ihm, freundschaftlichen Widerständen, die man ihm wohl aufgebaut hätte, ist er einfach gegangen. Und so war die Heidelberger Universität auch sehr schlimm dran. Und aus diesem Grunde habe ich da also eine Zeit lang beide Universitäten versehen. Und erst als dies zu Ende war, habe ich diesen lange vorbereiteten Plan, der in dem Buch Wahrheit und Methode dann in die Öffentlichkeit trat, begonnen.
Wahrheit und Methode, Ihr Hauptwerk, muss man unumwunden sagen, legte den Grund für eine philosophische Hermeneutik, die ihrerseits wiederum, glaube ich, den Grund legte, wie ein Katalysator, ein Geistiger, für sehr verschiedene Strömungen des Geistes, die sich daran eigentlich seit den 60er Jahren bis auf den heutigen Tag noch orientieren können. Ist da Gadamer wiederum der katalysierende Lehrer, der er ja auch immer war, Staatsexamen in alten Philologien und im Kriege und vor dem Kriege einfach nur den Leuten etwas beigebracht? Oder haben Sie auch sozusagen eine eigene Richtung, eine eigene Schule begründen wollen?
Das ist eigentlich schwer, in diese Frage präzise zu beantworten. Wenn ich äußerlich beschreiben darf, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, dieses Buch zu schreiben, so war es, weil ich schon ein sehr angesehener und beliebter Lehrer war und meine Schüler sich immer darüber beklagten, wenn sie in der Welt gefragt wurden, wo sie sind, und sagten, in Heidelberg, ja, wer ist denn in Heidelberg? Gadamer, nie gehört. Und da habe ich gedacht, dem muss abgeholfen werden. In Deutschland war ich bekannt natürlich. Aber gerade die Ausländer, die damals doch anfingen, nach Deutschland hereinzukommen, nach Heidelberg auch zu kommen, im Besonderen, hatten natürlich noch nie meinen Namen gehört. Und so habe ich damals in den 50er Jahren eine Zeit sehr harter Askese geübt, indem ich an keinerlei Kongressen und so weiter teilnahm. Einmal habe ich das Dekanat versehen müssen, aber dem Rektorat in Heidelberg habe ich mich damals standhaft widersetzt. Später wäre ich gar nicht mehr gewählt worden.
Die philosophische Hermeneutik, die Sie begründet haben oder mitbegründet haben, die ja auf Tradition im 19. Jahrhundert und noch ältere zurückgeht, hat, wenn ich das mal so für den Laien formulieren darf, ich hoffe, Sie widersprechen mir nicht allzu sehr, so etwas wie die Integration von Beschäftigung mit Kunst, Beschäftigung mit der klassischen Antike im Sinne der klassischen Philosophie, deutschen Idealismus und auch ein bisschen von dem existenzialistischen Moment des Heideggers strikte Analysen der Klassik zu Wege gebracht haben, zusammengebracht. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie eine andere Formel finden, wenn wir jetzt einem gebildeten Laien, der Ihr Buch nicht gelesen hat, erklären sollten, was philosophische Hermeneutik ist?
Ich glaube, Sie unterscheiden nicht genug zwischen klassischer Hermeneutik, wie sie etwa durch Schleiermacher und Dilthey und die Theoretiker der Geisteswissenschaften gepflegt worden ist, und dem, was ich gemacht habe. Also der Titel philosophische Hermeneutik ist absolut neu. Denn er will sagen, das ist nicht eine Methodenlehre der Geisteswissenschaften, sondern es ist eine Gesamtphilosophie. Eine Philosophie, die freilich von der menschlichen Erfahrung ausgeht, geschichtlichen Erfahrung ausgeht und nicht von der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, philosophische Hermeneutik geht noch über das hinaus, obwohl das wirklich weit genug war, was Sie genannt haben, aber noch darüber hinaus auf die allerschlichteste Lebenserfahrung und das sprachliche Medium, in dem sich diese Lebenserfahrung anreichert. Also dieser Hintergrund aller Geisteswissenschaften und aller Kunst und Dichtung und Musik und was Sie wollen, der Hintergrund all dessen ist die Sprachlichkeit unserer Weltorientierung. Und das zu erkennen und fruchtbar zu machen, war der Sinn meiner philosophischen Hermeneutik.
Die Sprachlichkeit der Weltorientierung für den Menschen ist ja in einem Zeitalter, in dem die elektronischen Medien sie, wenn sie so wollen, in ihrem 88. Lebensjahr mindestens genauso begleiten wie die Bücher, hineingekommen und gleichzeitig möglicherweise auch in Frage gestellt. Ich will da auch wieder biografisch beginnen. Wann sind Sie zum ersten Mal ins Kino gegangen?
Ich glaube, es war 1913.
Da haben Sie einen Stummfilm gesehen.
Ja, und zwar eine Gottesanbeterin, also diese große Heuschrecke. Es war ein Naturfilm.
Mit ihrem Vater zusammen.
Nein, oh nein. Oh nein, oh, mein Vater war ein von früh bis spät in seinem Labor arbeitender Mann. Der hatte dazu keine Zeit. Nein, mit Schulkameraden.
Hat Kino als ein Medium des 20. Jahrhunderts, vielleicht das Wichtigste mit, für Sie eine große Rolle gespielt?
Ja, insbesondere als ich nach Marburg ging, also weg vom Theater war. In Leipzig, in Breslau war ein sehr gutes Theater gewesen. Auch gute Oper. Sehr viele Sänger haben den Sprung immer von Breslau direkt nach Berlin gemacht. Aber seit ich in die Provinz kam und in die Kleinstadtprovinz wie Marburg, hatte der Film den eigentlichen Wert, dass man auf die Weise mit der Schauspielkunst noch weiter in engstem Zusammenhang war. Und das war die Zeit des Stummfilms. Als dann der Film auch noch sprechender Film würde, habe ich zunehmend mehr Distanz genommen.
Die anderen Medien dieses Jahrhunderts, das Radio und später auch das Fernsehen und nun das allerletzte Medium, Sie haben es öfters in Ihren Schriften attackiert, der universelle Rechner, der Computer.
Attackiert? Ist nicht, dass ich wüsste. Ich würde denjenigen attackieren, der das für Denken hält, was ein Computer macht.
Gut. Inwiefern spielen diese Medien, die ja nicht an sich schon die Sprachlichkeit des Wortes und der Schrift transportieren, sondern anderer Art sind, in ihrem Denken eine Rolle?
Nun, jeder, der in seiner Zeit lebt, sieht immer so, ebenso sehr nach vorne wie rückwärts. Und so sehe ich natürlich Zukunft und frage mich, wie sich diese neuen technischen Mittel für die Dinge, die mir im Leben und für die Menschen die wichtigsten scheinen, wie sich das auswirken kann. Und da sieht man, wie bei allen solchen Dingen, die positiven und die negativen Seiten. Die Technik ist an sich ein neutraler Entwicklungspunkt der Menschheit. Und es handelt sich eins ausschließlich darum, wird es gelingen, die positiven Möglichkeiten dieser neuen Dinge in den Vordergrund zu spielen und die negativen so gering wie möglich zu halten. So kann ich mir zum Beispiel vorstellen, was es für einen Gewinn geben wird, wenn wir eine Datenbank haben, die uns hindert, in einer Bibliothek Millionen Bücher zu speichern und stattdessen wirklich wieder die lesenswerten Bücher an die Menschen heranzubringen.
Nun haben ja aber die technischen, elektronischen Medien, zumal dann das Fernsehen seit den 50er Jahren, auch in der Lebenswelt der Menschen entscheidende Änderungen gebracht. Sie haben in einem Rundfunkvortrag, ich glaube, es ist einer der ganz wenigen Dinge, die Sie im Rundfunk außer diesem hier, was wir zusammen machen, getan haben, die Unfähigkeit des Gesprächs moniert, aufgespießt, analysiert, haben nicht gerade für einen philosophischen Hermeneutiker, für den die Sprachlichkeit sozusagen das Entscheidende ist, die Entwicklung dieses Jahrhunderts auch einen sehr negativen, sehr vielleicht sogar untröstlichen Aspekt.
Zunächst, also die Unfähigkeit zum Gespräch hatte mit diesen technischen Mitteln gar nichts zu tun. Sondern dort habe ich gezeigt, das war ein Beitrag in der Zeit der Spannung der Kulturrevolution. Und da habe ich versucht zu zeigen, Kinder, tut nicht so, als ob nur die jungen Leute verrückt geworden wären. Ihr solltet auch sehen, dass es an euch liegen kann. Wenn Sie die Arbeit lesen würden, wenn Sie sehen, das ist die Pointe, dass es sehr darauf ankommt, dass man zuhören kann, damit man mit jüngeren Menschen in ein vernünftiges Gespräch geraten
Also
kann.
in der Zeit der 68er-Bewegung entstanden.
Also das hatte mit der Technikseite nichts zu tun. Und so würde ich, aber Sie wiederholen vielleicht am besten die Frage nur noch einmal.
Ja, die Frage war, ob die elektronischen Medien dieses Jahrhunderts nicht die Lebenswelt insofern verändern, als sie auch ja, zur Entsprachlichung führen. So, und jedenfalls nicht die Sprache, das Gespräch zum Beispiel Pforzheim. Sie nehmen in diesem Vortrag ja auch das Beispiel zur Hand, dass es in Amerika inzwischen Esstische gibt, bei denen jeweils das Gegenüber ein Fernseher ist.
Richtig, ja, Sie haben es doch gelesen. Ja. Gut, also, ja, das ist richtig. Selbstverständlich gehören diese Instrumente, diese technischen Möglichkeiten mit zu, jetzt will ich nun aber doch sagen, zu der Überbrückung einer Isolierung, welche im Ganzen mit der funktionalisierten und bürokratisierten Gesellschaft von heute zusammenhängt. Man kann da sehr schwer Ursache und Wirkung trennen. Sicherlich gehören die Fortschritte im Verkehrswesen und in der Zeitbeherrschung und in allen möglichen Dingen mit dazu, dass sich die Formen der Kommunikation zwischen Menschen aus ihrer Intimität wegbewegen. Wenn man früher mit der Postkutsche reiste, da erlebte man sicher etwas. Wenn man heute in einem Flugzeug fliegt, erlebt man ganz bestimmt gar nichts. Meine an menschlichen Kontakten.
Sicherlich, aber welche Lehre gibt der Philosoph in einer solchen Zeit?
Nun, die Lehre ist, dass wir das, was wir unterentwickelt haben, besser entwickeln lernen müssen. Nämlich zum Beispiel zuhören können. Hermeneutik heißt die Kunst des Verstehens. Die allererste Tugend, dessen, der verstehen will, ist, seine eigenen Vormeinungen einmal zurückstellen und zuhören kann.
Aber wenn er nur noch dem zuhören kann, was aus dem Fernseher kommt oder aus dem Radio kommt, wenn also das, was zuhören sein kann, nämlich einem Gespräch, abnimmt.
Ja, aber ich meinte jetzt nicht das Zuhören bei den Instrumenten, sondern ich meinte Zuhören gegenüber dem anderen Menschen. Gut, selbstverständlich ist, ich sehe das ja auch kommen, das Lesen wird seltener werden. Schon heute wird selbstverständlich die Fähigkeit, sich auszudrücken, schwächer bei den jungen Menschen. Man hört diese Klagen jetzt sehr viel. Ich kann das nicht selbst beurteilen, denn ich sehe natürlich, was in den Zeitungen passiert und zu unseren Frühstücksvergnügen gehört, dass wir die Sprachfehler in den Schlagzeilen unserer Zeitungen sammeln. Also einfach aus Beobachtung des Lebens der Sprache, denn die Sprache ist ja ein lebendiges Wesen und tut uns nicht den Gefallen, so korrekt zu bleiben, wie sie in unserer Jugend war.
Wie ist Ihr Verhältnis zur Musik, wenn Sie rückblickend schauen?
Als ich ein Kind war, alle Kinder singen gern. Nicht alle Kinder singen richtig. In der Zeit, in der ich ein Kind war, schloss man aus dem nicht richtig singen können: Junge, du bist unmusikalisch, sei still. Und mit dieser Vorbereitung bin ich ins Erwachsenenleben eingetreten. Ich wurde von aller Musik künstlich ferngehalten. Ich habe dann meinerseits natürlich wie ein Analphabet, welcher zu gern schreiben und lesen möchte, doch versucht, so allerhand zu entziffern. Das erste Konzert meines Lebens, 1819 in Breslau, Winter 18 auf 19, war Gustav Mahlers Lied von der Erde.
Ja. Das hat Ihnen gefallen?
Sehr. Das war nun auch über das Wort noch mitvermittelt. Du, mein Freund, mir war in diesem Leben das Glück nicht hold. Also etwa diese Schlussgedichte da, das sind ja sehr an sich schwächliche Gedichte, von dem Bethke übersetzte chinesische Gedichte. Aber in der Vertonung durch Gustav Mahler eben, ich wusste das gar nicht, wie modern ich war, als ich das hörte.
Sodass Sie Ihr musikalisches Wissen sich mühsam aneignen mussten.
Ja. Dazu hat dann sehr geholfen, dass in meiner ersten Ehe meine Frau zusammen mit einem kleinen Kreise die Renaissance-Musik entdeckte. Und damals haben wir also Josquin des Prez und Isaac und Obrecht und Tanzdebel und so weiter in kleinen Konzerten gehört. Also geübt und vorgeführt. Und das hat mir wiederum den Einstieg erleichtert, weil dies ja noch eine rein monodische Musik ist, also wo man noch linear hört und nicht harmonisch hört. Dann bin ich einen Schritt weiter gereift, nach Leipzig gekommen. Und 8 Jahre Leipzig ohne die Thomas-Motette sind einfach nicht denkbar. Ich zitiere da immer einen Vers von Stefan George, der nicht die Musik meint: Rätsel, das mich martert. Ich möchte immer mehr davon verstehen und glaube, es geht mir ähnlich mit der Musik wie mit der Mathematik. Es wird mir schwer, weil ich mehr darin suche, als man wohl suchen soll. Man soll das Formenspiel als solches klarer verfolgen können, als ich das tue, und weniger sozusagen von ihm direkt berührt sein. Das macht mir also die musikalische Seite meiner Erziehung. Sonst, ich habe eine gute Erziehung in Bezug auf bildende Kunst durch einen sehr nahen Freund, der Dichter und Kunsthistoriker war, und durch meine natürliche Begabung für dichterische Sprache habe ich also diese beiden viel stärker im Vordergrund. Aber ich gebe zu, die Musik zieht mich ständig an, zog mich vor allem ständig an, solange ich noch in einer so lebendigen Musikstadt wie in Leipzig lebte. Tja, aber im Ganzen ist das sicherlich eine einseitige Schwäche in meiner musischen Ausbildung.
Gibt es in Ihrem Denken, in Ihrer Philosophie, so wie etwa bei Adorno die Musik eine Art Rettungsparadigma ist, ein ähnliches Paradigma?
Ja, die lyrische Poesie, die auch nach Auschwitz gibt.
Die es auch nach Auschwitz gibt. Was ist Ihr Lieblingsgedicht? Gibt es so etwas?
Nun ja, das Türmerlied von Lynn Coyce ist ja für einen alten Mann natürlich ein Lieblingsgedicht. Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Aber es gibt auch zum Beispiel Gedichte von George, die kein Mensch mehr kennt, die ich unglaublich schön finde und vielsagend. Es lacht in steigendem Jahr dir der Mohn aus dem Garten noch leis. Licht in ein blätterndes Haar dir, Eppich und Ehrenpreis. Die wehende Saat ist wie Gold noch, vielleicht nicht so hoch noch mehr und reich. Rosen begrüßen dich hold noch, ward auch ihr Glanz etwas bleich. Verschweigen wir, was uns verwehrt ist, geloben wir, glücklich zu sein, wenn noch nicht mehr uns beschert ist, als noch ein Rundgang zu zweien.